Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Willkommen zu einer Spezialausgabe von Bern einfach, einem Podcast über politische Aktualitäten. Heute mit der Noemi Rothen. Sie ist Präsidentin vom Initiativkomitee von der Service Citoyen Initiative. Hoi Noemi.
Hoi Dominik.
Ja, die kommt zur Abstimmung am 30. November. Viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern haben das Abstimmungskuvert bekommen, wissen noch nicht, was sie machen wollen. Und darum meine Frage, was will die Service Citoyen Initiative?
Ja, die Service Citoyen Initiative ist der richtige Ansatz zum richtigen Zeitpunkt, weil die stärkt, was die Schweiz seit jeher ausmacht, und das ist Sicherheit und Zusammenhalt durch Engagement. Sie sagt, Sicherheit der Schweiz geht uns alle an, Frauen wie Männer. Die Sicherheit der Schweiz wird durch die Armee gewährleistet, aber auch durch den Zivilschutz und auch durch zivile Engagement zugunsten von Gemeinschaft. Und Sicherheit der Schweiz wird nicht nur durch militärische Budget, aber auch durch Stärkung vom gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dafür braucht es sowohl Frauen wie Männer. Also man muss es sich so vorstellen, zwischen 18 und 25 wird man zur Rekrutierung appelliert, also ob Frau oder Mann, und man leistet dann ein Engagement zugunsten von der Allgemeinheit.
Und das Engagement ist wie lang?
Also ähnlich wie heute stellen wir uns das vor. Also heute leisten Soldaten 245 Tage in der Armee. Es ist 1,5 Mal so lang für Zivildienstleistende. Ja, relativ ähnlich wie heute. Vielleicht, weil wir doppelt so viele Menschen haben, die einen Beitrag leisten, könnte man auch die Anzahl an Tagen pro Kopf etwas senken.
Also das heisst, es würden weiterhin viele Militärdienst leisten, und die nicht Militärdienst leisten, die müssen auch etwas machen, inklusive Frauen. Das ist ein bisschen der Kern von der Initiative, oder?
Ja, also der Initiativtext tut explizit Bestand von der Armee und Zivilschutz sichern. Also man leistet einen Dienst für die Sicherheit im Zivilschutz, im Militär. Die nicht rekrutiert werden für das Militär, die können Zivildienst leisten oder eine Ersatzabgabe dann zahlen.
Und du sagst eben, das sind dann natürlich viel mehr Leute, also wenn die Frauen auch so einen Dienst leisten, was sollen denn die leisten?
Ja, also wie gesagt, das Dienst in der Armee, im Zivilschutz, also heute fehlen 15'000 Menschen im Zivilschutz, um reagieren auf Krisen können reagieren. Koordinierter Sanitärdienst vom Bund sagt, wenn zwei Katastrophen gleichzeitig passieren, also zum Beispiel wie im Platte, Umweltkatastrophe im Platte und ein Unfall in einem Tunnel im Kanton Solothurn, dann sind wir nicht in der Lage, die Bevölkerung in beiden Situationen zu schützen. Und das wäre zum Beispiel die Einsätze im Zivilschutz. Zivilschutz, ich erkläre immer gern, was der Zivilschutz macht. Zivilschutz schützt die Bevölkerung im Krisenfall. Also Zivilschutz sind die zum Beispiel diejenigen, wenn ein Kinderspital bombardiert wird, das sind diejenigen, wo die Patientinnen und Patienten in Sicherheit bringen, oder wo helfen bei der Evakuierung von einem Dorf etc. Also viele werden dann Militär, aber auch Zivilschutz leisten. Und dann gibt es weitere sicherheitsrelevante Bereiche, wie zum Beispiel Katastrophenprävention oder Feuerwehr. Viele sind Milizfeuerwehr. Also das sind so Beispiele, wo man ein Service Citoyen könnte leisten.
Und was ist denn mit dem Zivildienst, was es heute gibt, wo eben an sich nichts mit Sicherheit zu tun hat?
Ja, also, dass der Zivildienst müsste reformiert werden, da stimme ich dich absolut zu, Dominik. Ich finde, es gibt viele Zivildiensteinsätze, die nicht unbedingt effizient sind, sagen wir mal. Aber Zivildienst leistet ein grosses Beitrag auch für die Sicherheit von der Schweiz. Ich denke jetzt an Ernährungssicherheit zum Beispiel. Also es gibt Zivildienstleistende, die in der Landwirtschaft arbeiten. Es gibt Sicherheit in Bezug auf Gesundheit. Also Zivildienstleistende, die Patientenaufnahmen machen in einem Kinderspital, das ist auch ein wichtiger Beitrag, eigentlich auch zur Sicherheit. Also im Service Citoyen denken wir die Sicherheit etwas breiter als nur die militärische Sicherheit. Mhm. Und für uns ist es ein gut organisiertes Zivildienst auch ein Beitrag zur Sicherheit. Mhm.
Ja. Jetzt Gegner so ein bisschen auf der bürgerlichen Seite, die argumentieren, ja, faktisch sei das eine Abschaffung von der Wehrpflicht, weil es eben eine allgemeine Dienstpflicht ist und weil eben der Bereich, der jetzt nicht direkt mit Armee und Zivilschutz zu tun hat, dass der natürlich viel grösser wird im Vergleich zu jetzt. Was sagst du denen?
Ich sage denen, dass Service Citoyen ist eigentlich ein Upgrade für unsere Sicherheit. Weil erstens ist es für das erste Mal in der Gesamtgeschichte von unserer Bundesverfassung, dass Armee- und Zivilschutzbestände auch explizit garantiert sind. Heute beklagen sich die Organisationen auch immer wieder, dass ihnen die Menschen fehlen, also vor allem auch im Zivilschutz. Und es ist eine Erweiterung von unserer Sicherheitsbegriff. Also man denkt Sicherheit breiter, also Umweltkatastrophen gehören zur Sicherheit, Migrationsströme etc. etc. Und man sagt auch im Service Citoyen, dass eben die Sicherheit nicht nur durch das Militär, sondern auch durch gesellschaftlichen Zusammenhalt erreicht wird. Und das setzt voraus, dass Frauen und Männer sich zusammen engagieren, militärisch und zivil.
Mhm. Wie stellt denn die Initiative sicher, weißt du, dass sich das der Kern, der traditionelle Kern von Sicherheitsdienst nicht irgendwie eben auflöst in dem grösseren Ganzen? Was ist denn, wie machen wir das? Oder wie haben wir das vorgesehen?
Ja, indem es explizit eigentlich in der Bundesverfassung drin steht, dass die Bestände von der Sicherheitsorganisationsdienste garantiert sind. Also das ist Armee und Zivilschutz. Und indem rekrutiert wird, eigentlich analog zu dem, wo wir kennen, aber zuerst kommen die Bedürfnisse der Sicherheitsorganisationen. Also man rekrutiert jetzt nicht Leute, die man auch nicht braucht. Also zuerst sagt die Armee, ich brauche so viele Lastwagenfahrer, ich brauche so viele Fallschirmspringer, ich muss so viele Ärzte. Zivilschutz macht dasselbe und alle anderen Milizorganisationen machen das auch. Also man betrachtet zuerst die Bedürfnisse der Organisationen und dann die Tauglichkeit und Kompetenzen von den Leuten, die engagiert sind. Ich kann jetzt nicht als 2 Meter grosser Mann Kampfjet-Pilotin werden oder ich kann auch nicht dürfen, Dominik, ich kann nicht dürfen Fallschirmspringerin werden. Ich hätte es eigentlich wollen mit 18 und ich habe nicht genug Sporttest können machen. Also es ist ganz klar, dass auch rekrutiert wird, wo die Leute ihre Kompetenzen haben. Und eigentlich analog wie heute werden auch die Präferenzen betrachtet von Menschen, die sich engagieren. Ich habe auch 3 Präferenzen angeben, weil wir sind der Meinung, dass Leute effizienter und besser sind, wenn sie dort engagiert sind, wo sie auch das Gefühl haben, sie können einen Beitrag leisten.
Jetzt eben sagst du, die Bestände sind sichergestellt von der Armee und vom Zivilschutz. Was ist denn konkret, muss man ja irgendwann einmal jemanden zwingen, möglicherweise. Also, das würde genau dem ja widersprechen, wo du sagst, man setzt Leute dort ein, wo sie wollen, eingesetzt werden, oder? Wenn dann alle eben vielleicht etwas anderes machen wollen. Wie müssen wir das machen?
Ich korrigiere es nochmal, Dominik, gell? Weil es ist nicht, man setzt Leute dort nur, wo sie wollen. Man setzt dort, wo es Bedürfnisse gibt und wo sie ihre Kompetenzen hat. Plus noch, man betrachtet ihre Präferenzen. Und heute ist es eigentlich auch so. Also man kann junge Schweizer Männer ins Militär zwingen. Also ich bin Militärrichterin. Hast du gewusst, oder? Und die meisten Fälle, die ich habe, sind Schweizer junge Männer, die zum Beispiel nicht im Dienst reingekommen sind oder sich verweigert haben, die Armee zu leisten. Und heute können sie gebüßt werden oder können sie immer noch ins Gefängnis landen, wenn sie sich verweigert, Militärdienst zu leisten. Jetzt, ich glaube, also ganz juristisch gesehen, also der Initiativtext lässt es zu, dass man gewisse Menschen können zwingen in die Armee oder nach wie vor können zwingen in die Armee. Allerdings, ich glaube nicht, dass das der Fall wird sein in der Realität, weil indem du doppelt so viele Menschen hast, die auch motiviert sind oder motivierter sind, kannst du auch diejenigen nehmen, die tatsächlich motiviert sind für den Dienst in der Armee. Also dieses Zwangkomponent, also sehe ich weniger im Service Citoyen als heute. Und die Menschen, die keinen Dienst leisten, die zahlen halt eine Ersatzabgabe. Ja, so what? Das ist auch ein Beitrag.
So. Genau. Ja. Jetzt auf der linken Seite sind zwei Argumente, die ich immer wieder höre. Oder einerseits, es sei Zwangsarbeit für alle. Jetzt widerspreche ich dem Völkerrecht, oder, wo sagt, so einen Frondienst kann man eigentlich nur in einem Thema machen, nämlich wirklich Sicherheit im engeren Sinn. Was sagst du den Gegner von deiner Initiative?
Ja, also die EMRK kennt mehrere Ausnahmen, unter anderem auch, was unter normalen Bürgerpflichten subsumiert wird. Und es ist ziemlich einfach zu argumentieren, in der Schweiz ist das Milizsystem gehört, oder ein Großteil vom Milizsystem gehört auch zu den normalen Bürgerpflichten. Und es ist absolut umsetzbar. Also dem Professor Waldmann von der Universität Fribourg, er ist Professor für Staatsrecht und er ist auch der Leiter vom Institut für Föderalismus der Universität. Er hat ein Paper geschrieben, wo absolut zeigt, dass der Service Citoyen so umsetzbar ist, dass er auch konform ist mit dem internationalen Völkerrecht. Also das sind einfach vorgeschobene Gründe gegen Service Citoyen. Und für mich ist, wenn das heutige System konform ist und wenn du sagst, Leute können, also du nimmst Frauen dazu, tatsächlich, aber du machst es Dienst in der Armee, Zivilschutz, Zivildienst. Wenn du das nicht machst, dann wählst du es Zivildienst. Oder du leistest eine Ersatzabgabe. Also ein System, das eigentlich mehr Freiheit vorsieht als vorher, kann nicht konform sein, wenn der aktuelle System konform ist. Also, ja.
Das andere Argument, das ist so das feministische Argument, oder? Also, dass Frauen heute schon mehr leistet als Männer. Ich habe da gelesen, oder, bei den Gegnern noch mehr Gratisarbeit für Frauen. Das ist ein starkes Argument, wo man gehört bei der SP und sie machen auch eine eigene kleine Kampagne. Ja, ist denn das, ja, wie siehst du das nicht so?
Ja, also erstens, Dominik, es ist wirklich kein feministisches Argument. Also ich bin Feminist, ich bin einfach nicht linke Feminist, wo sich da selbst ernannt für die Rechte von Frauen da. Ich finde, das, was die SP macht, ist unter aller Sau. Also das, was sie vertreten in der öffentlichen Debatte, zementiert einfach diese alten Rollenbilder, wo die Mann soll doch stark sein und ins Militär und das Land verteidigen und die arme Frau, sie soll sich doch gratis, wohlverstanden, um die Kinder und Angehörige kümmern. Im Service Citoyen geht es nicht darum, dass Frauen jetzt mehr Gratisarbeit machen. Die machen das Dienst, einen Einsatz für die Allgemeinheit und die werden dafür auch entschädigt. Also, du lernst Kompetenzen, du lernst Fähigkeiten, wie du dich im Notfall musst reagieren. Du lernst Lastwagen fahren, du lernst andere Leute kennen, du lernst mit denen zusammenzuarbeiten, über Region hinweg, über soziale Schichten hinweg. Du lernst mega wichtige Fähigkeiten, die dich im Leben weiterbringen. Und das sollen Frauen davon ausgeschlossen werden und einfach gratis und weiterhin gratis Care-Arbeit leisten müssen. Also, ich finde, das, was die linken, selbsternannten Feministen machen in dem Bereich, ist absolut kontraproduktiv, für die Position der Frauen in der Gesellschaft.
Was meinst du denn, warum, dass die SP-Frauen oder SP-Feministinnen so ein Problem haben mit deiner Initiative? Da muss ja dann etwas, wenn das so eine komische Argumentation ist, wie du sagst, was ist denn dahinter?
Möchtest du den Grund wissen, was ich vermute?
Ja.
Wirklich? Ich vermute, sobald das Thema Gleichstellung weitergekommen ist, verliert die SP ihre Klientel. Also die SP lebt von unzufriedenen Leuten. Von unzufriedenen Frauen, die denken, die SP-Lösungen sind die einzigen Lösungen. Und sobald das Problem gelöst ist, dann hat die SP plötzlich viel weniger Klientel. Und das, glaube ich, das ist der wahre Grund, wieso die SP gegen diese Initiative ist.
Ist es denn gelöst oder nicht gelöst aus deiner Sicht?
Nein, ich glaube eben nicht, dass es gelöst ist. Also ich glaube, wir müssen viel machen für die Gleichstellung in beiden Richtungen. die letzte rechtliche Ungleichstellung in der Bundesverfassung ist rein männliche militärische Wehrpflicht. Also da sind wir keinen Schritt weiter. Und Servicitoin ist ein Schritt in Richtung mehr Gleichstellung. Ich kämpfe an vorderster Front für ganz viele andere Sachen, wo Frauen und Männer zugute kommt. Also ich wäre auch für einen Vaterschaftsurlaub oder einen Elternschaftsurlaub sogar. Ich glaube, dass wir auch, dass die weiblichen Berufe genau gleich entlohnt werden sollen wie die männlichen Berufe etc. etc. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Sachen lösen, indem man immer jammert und immer sagt, ich mache schon so viel. Und dann noch etwas Zusätzliches, und solange ich gratis Arbeit mache und solange ich nicht denselben Lohn habe und etc. etc., dann ja nicht etwas Zusätzliches machen für die Allgemeinheit. Ich glaube, das ist absolut kontraproduktiv.
Jetzt hast du gesagt, eben, es ist ja nicht gratis Arbeit, sondern man wird entschädigt, wie wenn es Militärdienst wäre. Das führt zu mehr Kosten. Und da gibt es verschiedene Zahlen, die rumschwirren. Ja, wenn man es zusammenzählt, Erwerbsersatzordnung und Militärversicherung, die Gegner sagen, das kann bis zu 1 Milliarde kosten. Was sagst du da? Das Geld haben wir ja nicht in der Kasse.
Ja, doch, eben doch. Also, erstens, ich zweifle ein bisschen an diesen Zahlen. Also, der Bundesrat hat nicht so einen Ruf, dass er in seine Schätzungen in Abstimmung immer richtig ist.
Ist auch schwierig. Also, wenn der Bundesrat
Schon nicht, aber ich zweifle schon mal. Aber auch wenn es 1 Milliarde Franken pro Jahr wird kosten, das Parlament hat Sicherheitsbudget erhöht. Gut so. Wir müssen auch noch mehr erhöhen, weil wir tun weniger als 1% von unserem BIP in Sicherheit investieren. Und wenn man das Budget für die Sicherheit erhöht, dann müssen wir nicht nur Kampfjets kaufen und nicht nur Drohnen, die irgendwie bei Unwetter nicht fliegen. Wir müssen auch in unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger investieren, dass wir alle, dass alle Menschen in dem Land eine Grundausbildung im Bereich Sicherheit bekommen und weiss, wie man sich im Notfall soll verhalten. Und ja, es ist eine Investition. Ich sehe es allerdings wirklich nicht als Kosten, sondern als Investition. Und das Beste noch, also das sind, ich glaube, wir müssen investieren und wir müssen es leisten. Und das Beste noch ist, der Bundesrat in der Abstimmungsbroschüre, der spricht nur von Kosten. Kosten, Kosten, Kosten. Er hat nicht gerechnet, was die Nutzen von so einem Dienst sein können. Wir sind jetzt auf einen mega spannenden Bericht gestoßen vom Österreich, also die Regierung in Österreich. Österreich kennt so ein Dienstpflichtsystem für Männer mit zivilem Ersatzdienst ohne Ersatzabgabe, notabene. Und es leisten jedes Jahr 4.000 bis 15.000 Menschen einen Zivildienst. Und er sagt, die Netto-Nutzen, also wenn du die Nutzen minus die Kosten machst, sind mehr als 785 Millionen Franken pro Jahr. Nur fürs Zivildienst. Also was sind die Nettokosten für mehr gesellschaftliche Kohäsion? Was sind die Nettokosten für mehr Sicherheit? Was sind die Nettokosten oder Netto-Nutzen für eine bessere, weniger Polarisierung? Also das sind alles so Sachen, wo nirgends zu Worte kommen. Und ich bin sogar überzeugt und ich bin eigentlich Ökonomin von Haus her, dass die Nutzen von dem Service-Situation vom Weitem die Kosten übersteigen.
Jetzt ein Problem. Also die Idee ist ja nicht ganz neu, oder? Also schon in den 90er Jahren hat man das diskutiert, einen grossen Bericht von der Madame Langenberger. Und ich gebe zu, wegen dem Bericht habe ich damals in meiner Jugendjahr einmal einen Vorstoss geschrieben für einen Nationalrat, wo genau das drin gestanden ist. Ganz viel ist einfach nie zur Abstimmung gekommen, wie im Nationalrat halt üblich. Aber das Verrückte ist ja, dort hat man vor allem gesagt, so einen Dienst würde private Anbieter verdrängen. Das ist eins der grossen Argumente gewesen, auch, und zwar rechts und links. Also links, dann ist es halt mehr, sagen wir eben, um Pflegeberuf gegangen oder um so Sachen. Und rechts hat man gesagt, irgendwelches Gewerbe wird verdrängt. Ist denn das bei deinem System jetzt nicht mehr so?
Also erstens, nein, die Idee ist nicht neu und ich bin mega froh, wenn gute, intelligente Geister wie du immer wieder diese Idee auf dem Teppich bringen. Und ich glaube, es ist höchstens Zeit, dass wir das. Ja, aber ich bin nicht die Erste, die diese Idee gehabt hat. Ich glaube, es ist eine Idee, also es ist das erste Mal allerdings, wo es im Rahmen von einer Volksabstimmung diskutiert wird. Ja. Aber ja, wegen deiner Frage zum Arbeitsmarkt. Also erstens, es gibt Bereiche, wo überfordert sind. Also die Idee vom Service Citoyen ist jetzt nicht, eine qualifizierte Pflegekräfte jetzt zu ersetzen. Es könnte gar nicht der Fall sein. Service Citoyen ist für Menschen zwischen 18 und 25. Die haben gar nicht die Kompetenz, eine qualifizierte Pflegekraft zu sein. Aber was die durchaus können machen, ist, die qualifizierte Pflegekräfte zu entlasten. Die Aufnahmearbeit machen, Bürokratiearbeit machen, wo diese Pflegekräfte belasten. Zeit mit Menschen zusammenbringen, etc., etc. Also eigentlich ist das willkommene Entlastung bei Bereichen, wo wir bereits Manko haben, wo die Privatwirtschaft eigentlich gar nicht in der Lage ist, das zu coveren. Anstelle, dass wir jetzt unterbezahlte Pflegekräfte aus dem Ausland importieren, also ich sehe es einfach in Genf, ich bin ursprünglich aus Genf, wie viele Leute aus Frankreich kommen und machen die Arbeit? Wieso sollen nicht Bürgerinnen und Bürger wie du und wie ich einfach mal die Sache oder einen Teil von der Sache in die Hand nehmen und aufhören, bei Arbeitskräften zu importieren? Dort drei. Und das, wo auch Lohndumping, also ich höre auch Lohndumping und so, ist nicht ein zeitlich befristeter Service Citoyen, wo Leute lernen über 180 oder 250 Tage, sind für mich mehr, also problematischer sind die unbezahlte Praktika zum Beispiel, unterbezahlte, und nicht das Service Citoyen. Und das andere, aber da, ihr hättet ja eigentlich eher auf dem Terrain erwartet, Dominik, es verdrängt doch ein bisschen Beamtenstellen. Weil heute machen ganz viele öffentliche Aufgaben Beamtinnen und Beamten. Das ist eigentlich nicht in der DNA von der Schweiz, dass wir alles so am Staat abdelegieren und unsägliche Löhne zahlen. Es müssen Bürgerinnen und Bürger mehr wieder für die Allgemeinheit tun und das soll wieder selbstverständlich werden.
Gut, ich glaube halt nicht, dass man so Beamten zurückdrängen kann, weil Beamten zurückdrängen ist eine Herkulesaufgabe. Aber nur ein Punkt, du hast das Abstimmungsbüchli angesprochen und du bist bekannt worden, weil du, glaube ich, ziemlich Probleme überkommen hast, respektive du bist einfach nicht zufrieden, wie die Bundeskanzlei das Abstimmungsbüchli geschrieben hat, wie sie eure Initiative beschrieben haben. Kannst du das nochmal, weil uns das besonders interessiert, weil wir das immer wieder thematisieren, der Herr Bruderer, Urs Bruderer, was ist da genau gelaufen bei euch?
Ja, es ist nicht nur die Bundeskanzlei, es ist allgemein die Kommunikation vom Bundesrat rund um unsere Initiative. Also schau, Dominik, ich bin schockiert. Es ist meine erste Volksinitiative. Ich bin schockiert, wie das läuft. Und dafür müssen wir nach der Abstimmung, also jetzt fokussiere ich mich bis am 30. November auf die Abstimmung, aber wir müssen kämpfen für unsere politischen Rechte in der Schweiz. Weil der Bundesrat sollte und durch die Bundesadministration und durch die Bundeskanzlei eigentlich verhältnismäßig, sachlich, faktisch die Bevölkerung informieren, dass die Bevölkerung sich eine Meinung bilden kann. Oder? Mhm. Und das ist ein Recht, wo wir garantiert haben, das sind die politischen Rechte, wir dürfen als Bürgerinnen und Bürger uns eine Meinung bilden aufgrund von sachlichen etc. Informationen. Mhm. Und das ist nicht gegeben. Also, es sind mehrere Sachen in dem Abstimmungsbüchlein oder allgemein Kommunikation vom Bundesrat, wo komplett daneben sind. Also die sprechen von keine echte Gleichstellung. Die erwähnen in kein Wort in der Broschüre, dass wir die letzte rechtliche Ungleichstellung abschaffen mit dieser Initiative, zum Beispiel. Was mich auch schockiert hat, und das ist, glaube ich, was du gemeint hast, in der Abstimmungsbroschüre gibt's immer mehrere Sektionen, oder? Und am Anfang gibt's so eine Zusammenfassung. Und die Zusammenfassung, zuerst ist Titel von der Initiative, dann meine Zusammenfassung von Dings und dann Zusammenfassung von Position vom Bundesrat und Parlament und dann Zusammenfassung von Position vom Initiativkomitee und am Schluss sind noch die Zahlen vom Parlament. Hast du gewusst, dass die Zusammenfassung von der Position vom Initiativkomitee, also Initiativkomitee empfiehlt Ja zur Initiative, nicht verfasst wird vom Initiativkomitee? Ja, und
also ich habe es gewusst, natürlich habe ich es gewusst. Das ist verrückt. An dem Büchli. Und der Punkt ist wirklich wichtig, oder? Also dort ist ja dein Vorwurf, man hat sozusagen deine oder eure Initiative falsch zusammengefasst, und zwar tendenziös zusammengefasst.
Ja.
Es steht noch, faktisch steht nicht drin, was der Kern ist von der Service-Citoyen-Initiative. Ja. Und das ist natürlich, du hast, glaube ich, auch eine Beschwerde eingereicht, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Weil ich finde das schon, weil das ist ganz heikel und es greift nämlich dann wirklich in die Willensbildung der Menschen ein. Viele Leute schauen nämlich einfach das Heftli anschauen, oder? Und bilden ihre Meinung aufgrund von dem Heftli. Und dann ist es einfach ein bisschen schwierig, wenn der Urs Zuder und die Bundeskanzlei Zeug reinschreiben, wo der Initiative widerspricht.
Ja, oder nicht der Kern von der Initiative, wie er gibt. Oder, also da ist ganz krass gsi, Initiative, in den Zusammenfassungen, ist es Beitrag zum Kampf gegen Klimawandel oder sowas. Contre la lutte, contre le changement climatique. Aber das ist nicht im Kern von unserer Initiative. Und weißt du was, worüber wir abstimmen? Die JUSO-Initiative. Und was will die JUSO-Initiative? Gegen Klimawandel, fighten. Also, weißt du, tendenziös das ist, wenn du das in unserem, und viele Leute gehen davon aus, und ich bin eigentlich selber immer davon ausgegangen, aber du bist besser informiert und du bist schon länger in der politischen Dings, ich bin immer davon ausgegangen, dass diese Zusammenfassung direkt vom Initiativkomitee kommt.
Also und bei der User-Initiative ist ja noch schlimmer, dass beim Titel von der Initiative Erbschaftssteuer nicht drin vorkommt, oder? Also wir haben sowieso ein Problem, wir müssen wirklich nach der Abstimmung über das diskutieren. Vor der Abstimmung müssen wir uns aber eine Meinung bilden zu der Service-Citoyen-Initiative. Für das ist das Gespräch gewesen, Bern einfach spezial mit der Noemi Rothen. Sie ist Präsidentin vom Initiativkomitee von der Service-Citoyen-Initiative. Dünnt unten dran noch auf den Link klicken, dann kommen wir aufs Initiativkomitee. Dort könnt ihr nachlesen, was sie gesagt hat oder vielleicht noch ganz viel mehr. Danke vielmals fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und selbstverständlich könnt ihr die Form von Journalismus unterstützen mit einem Abo oder einer direkten Spende unten dran für nebelspalter.ch, fürs Bern einfach Team. Danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch